Ja, ich freue mich, wieder mal hier vorne zu stehen und André Kirchhofer zu vertreten. Ich fahre weiter in der Predigtserie Meine Chille, meine Familie. Und heute soll es um das Thema Gemeinschaft gehen, wie Beatrice schon erwähnt hat. Meine Chille, Gemeinschaft. Jesus hat zu seinem Vater im Himmel gebeten. In Johannes 17, Vers 22 und 23 lesen wir, da spricht Jesus: Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie alle eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dieser Ausschnitt des Gebets von Jesus zeigt, wie sehr Jesus Gemeinschaft am Herzen liegt. Er wiederholt im Gebet einzelne Sätze, einzelne Wendungen. Immer wieder kommt eins sein und Liebe vor. Begriffe, die für vollkommene Gemeinschaft stehen. Gemeinschaft ist das Gegenteil von Entfremdung und von Entfernung. Und darum ist es gerade heute in unserer Corona-Zeit so speziell, dass man sich manchmal fragen muss, ist das Social Distancing nicht eine sehr unterschätzte, schädliche Wirkung auf die Gesundheit der Menschen? Ist vielleicht die Entfernung und Entfremdung schlimmer als das Virus selber? Auf jeden Fall besteht die Gefahr darin, dass die Gemeinschaft zu kurz kommt oder dass die Gemeinschaft aus dem Blick gerät und nur noch das persönliche Wohl und die persönliche Gesundheit im Vordergrund steht. Drum ist dieses Thema Gemeinschaft so aktuell gerade heute. Es gibt ganz verschiedene Formen von Gemeinschaft. Zum Beispiel Familie, Kind, Eltern. Kinder werden in eine Gemeinschaft hineingeboren. Nicht immer, aber eigentlich natürlich ist es so, dass die Kinder nicht Waisenkinder sind, sondern eine Familie haben und in Gemeinschaft aufwachsen. Vom ersten Atemzug an erleben sie Gemeinschaft. Die Ehe ist eine Gemeinschaftsform, die heute auch immer stark diskutiert wird, aber die biblische Ehe ist ebenfalls eine wichtige tragende Form von Gemeinschaft. Die Gemeinde, die Kirche als Familie, wie wir es jetzt im Motto haben, ist ebenfalls eine wichtige, lebendige Form von Gemeinschaft. Dann persönlich Freunde oder Mentoren, Berater, Seelsorger, wie man sie nennen möchte. Auch das ist eine Form von Gemeinschaft. Dann am Arbeitsplatz arbeiten die meisten nicht alleine, sondern mit anderen zusammen und haben Arbeitskollegen und erleben dort auch eine Form von Gemeinschaft in der Arbeit. Dann ich persönlich als Lehrer erlebe auch Gemeinschaft Lehrer und Schüler. Das ist eine Form von gemeinsamem Lernen, gemeinsamen Weitergeben, gemeinsamen Vorwärtsgehen. Da ist die Gemeinschaft ebenfalls so wichtig, nicht nur das Wissen vermitteln. Und zuletzt auch noch Hobbys und Vereine oder Interessengemeinschaften gibt es, wo man sich wegen einem speziellen Interesse trifft. Man kennt sich zwar nicht persönlich, aber man trifft sich wegen irgendeines Interessen und ist in einem Verein und erlebt dort auch eine Form von Gemeinschaft. Das sind mal alles so alltägliche Formen, wie wir in Gemeinschaft eingebunden sind, die einen stärker, die anderen mehr. Aber was meint Jesus und was meint die Bibel mit Gemeinschaft? Es gibt verschiedene Dimensionen von Gemeinschaft. Es sind so wie drei, für mich wie drei Dimensionen. Die eine ist Gott selber, die andere ist die Beziehung von Gott zum Mensch und die dritte Dimension ist die Beziehung von Mensch zu Mensch. Zuerst zum Ersten. Unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, auch ohne Menschen. Er allein ist schon Gemeinschaft. Er ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vorhin habe ich extra zwei Lieder ausgewählt, in denen die Dreieinigkeit zum Ausdruck kommt, am Glaubensbekenntnis und das Vater, unser Vater im Himmel. Und das ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, Gott lebt in sich selber schon Gemeinschaft, nämlich drei Personen und doch ein Gott. Das ist jeweils schwierig zum Erklären, auch wenn man mit Moslem über den Glauben spricht. Sie glauben ja nur an einen Gott und sie haben Mühe mit dieser Dreieinigkeit, mit den drei Personen. Aber wir glauben auch nur an einen Gott. Er offenbart sich in drei Persönlichkeiten, in drei Personen. Im Vater, im Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist, der ebenfalls eine Person ist. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass der Heilige Geist unter uns Christen so wie ein bisschen zu kurz kommt. Wenn eine Person Gemeinschaft hat mit allen drei, dann sollten eigentlich alle drei im gleichen Maße verherrlicht werden oder angebetet werden. Ich brauche manchmal den Vergleich vom Wasser als Aggregatzustände. Gott, wenn wir das Wasser als Gott nehmen, als Bild für Gott, dann gibt es drei verschiedene Formen. Wasser kann fest sein als Eis oder es kann flüssig sein als Wasser, wie wir es trinken. Muss mal einen Schluck nehmen. Oder als Dampf. In der Regel heiß, aber auch als Nebeldampf nicht heiß. Und doch ist alles Wasser, alles ist eins, aber es sind drei völlig verschiedene Offenbarungsformen oder eben Aggregatzustände. Jetzt das Wort Dreieinigkeit kommt so als Wort in der Bibel nicht vor, wenn man in einer Konkordanz nachschlägt, kommt das so nicht vor, aber es gibt mehrere Stellen und eine davon ist in Lukas 3, Vers 21 bis 22. Da wird deutlich, dass Gott eigentlich drei Persönlichkeiten hat. In Lukas 3, 21 bis 22 geht es um die Taufe von Jesus. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war, und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, das ist die Stimme von Gott Vater, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. In diesem Moment von Jesu Taufe sind also alle drei Personen, Jesus Christus, Gott Vater und Heiliger Geist, gemeinsam präsent zur gleichen Zeit. Es gibt auch noch andere Stellen, die das zeigen, die Dreieinigkeit Gottes. Also wenn wir über Gemeinschaft nachdenken und über Voraussetzung von Gemeinschaft, dann ist es wichtig, dass wir begreifen, dass unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, er selber schon. Und drum liegt ihm auch die Gemeinschaft mit uns Menschen am Herzen. Die Beziehung Gott zum Mensch wird in Johannes 15, Vers 15 deutlich. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die ihm nachfolgen: Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Wir sollen also nicht irgendwelche Arbeitsknechte oder Dienstknechte sein, sondern wir werden von Jesus Freunde genannt. Du bist eine Freundin, du bist ein Freund von Jesus. Das ist sein Herzenswunsch. In Galater 4, Vers 6 bis 7 heißt es: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Hier wird auch wieder der Begriff Knecht gebraucht und gesagt, dass wir eben nicht Knechte sind, nicht Diener, sondern dass wir in erster Linie Kinder sind. Nicht mehr Knecht, sondern Kind. Und Kinder dürfen zu ihrem Vater, zu ihrem lieben Vater kommen, und wir dürfen zu Gott als unseren lieben Vater kommen und dürfen seine Kinder sein. Im 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es: Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Das ist unsere erste und wichtigste Berufung. Wir sind nicht in erster Linie berufen zum Evangelist oder zum Missionar oder zum Beter, zum Predigen, als Lehrer. Das ist nicht unsere erste Berufung, und die Gefahr besteht jeweils, dass man sich auf so nebensächliche Dienste, möchte ich mal sagen, dass man die so wichtig und so ernst nimmt, dass man findet, ich bin berufen zum. Wir als Kinder Gottes sind in allererster Linie berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ist das nicht schön, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft? Und daraus, wenn wir genügend Gemeinschaft mit Jesus haben, daraus entstehen nachher schon Dienste. Aber ich möchte das mal Dienste nennen, die wir dann auch ausführen. Ich habe auch einen Beruf. Jeder hat seine Aufgaben und Dienste, und die sollen wir auch tun. Aber das kommt an zweiter Stelle. Unsere erste Berufung ist Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft, die ist auch immer wieder blockiert durch geschlossene Türen, und die Bibel spricht da ganz realistisch. In Offenbarung 3, Vers 20, das wird jeweils für ungläubige Leute zitiert, dass sie sich bekehren sollen. Aber ich möchte es mal für uns Christen, uns diesen Vers zusprechen, dass wir uns prüfen, ob wir irgendwelche geschlossenen Türen haben in unserem Herzen, die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer behindern. Da heißt es, Offenbarung 3, Vers 20: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Tischgemeinschaft, Abendmahl, eine der zentralen Gemeinschaftsformen: miteinander Tischgemeinschaft haben, das Abendmahl feiern, an Jesu Tod und Auferstehung denken, in Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Das ist so ein zentraler Teil unseres Glaubens und unserer Gemeinschaft. Und da ist immer wieder auch die Möglichkeit, dass ich die Stimme Jesu eben nicht so gut höre oder die Türe nicht so richtig öffne. oder ab und zu in meiner Geschäftigkeit so versinke, dass ich vergesse, die Türe aufzutun und vergesse, das Klopfen zu hören. Das heißt, für Gemeinschaft mit Gott muss ich immer wieder auch ruhig werden und auf die Stimme Gottes hören. Und das Klopfen ist nicht immer ein Poltern. Es kann manchmal ein Poltern sein im Leben, dass man plötzlich aufgeschreckt wird, aber das Klopfen kann auch leise sein. Und wenn unser innerer Lärm der Betriebsamkeit uns schwerhörig macht für das Klopfen und das Reden von Jesus, dann ist die Gemeinschaft wie ein Stück weit blockiert. Dann die dritte Dimension, Gemeinschaft mit Gott. Wir sind ja nicht alleine da auf der Welt, sondern wir sind mit anderen Menschen. Wir sind jetzt da auch eine schöne Gruppe. Sieht schön aus von vorne, wenn man sieht, wie der Saal so gefüllt ist, wegen der Abstände. Ist ein schönes Bild für Gemeinschaft, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern mit Brüdern und Schwestern. Und diese Beziehung von Mensch zu Mensch steht auch im Johannesbrief. Also am Anfang habe ich ja Johannes Evangelium gelesen und jetzt Johannes Brief. Offensichtlich ist im Johannes Gemeinschaft wichtig. Darum dieser Abschnitt auch jetzt aus 1. Johannes 4. Vers 7 bis 11. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Doppelpunkt. Jetzt kommt eine Definition für die göttliche Agape-Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Hier geht es um eine liebende Gemeinschaft, die geprägt ist von Gottes Liebe. Und das ist die Voraussetzung, Gottes Agape-Liebe, seine Liebe für uns ist die Voraussetzung, dass wir in eine liebende Gemeinschaft hineinwachsen können. Weil, da wird auch erwähnt, da gibt's ein Problem, nämlich die Sünde. Zur Versöhnung für unsere Sünde. Sünde zerstört Gemeinschaft, Sünde entfremdet. Sünde schafft Entfernung, Abgrund. Und drum denke ich, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns vor Augen führen, die Voraussetzung und Grundlage für eine tragfähige Gemeinschaft in irgendeiner Form ist Gottes Liebe und Vergebung. Und dass wir merken, wir machen Fehler und werden aneinander schuldig. Und in diesem Bewusstsein können wir immer wieder ans Kreuz zu Jesus kommen und wissen, dass er uns frei macht und uns fähig macht für Gott gewollte Gemeinschaft. Sonst, wenn wir uns selber anstrengen wollen und aus eigener Kraft etwas erreichen, dann steht die Gefahr groß da, dass wir am Schluss irgendwo zerbrechen und nicht weiterkommen. Und dass auch Beziehungen dann kaputt gehen, wenn sie aus eigener Kraft gelebt werden sollen. Das wären also die drei Dimensionen von Gemeinschaft. Gott ist selber Gemeinschaft. Er macht Gemeinschaft mit uns Menschen. Er schließt Gemeinschaft mit uns Menschen. Und er ist die Grundlage für die Gemeinschaft von Menschen untereinander. Jetzt habe ich mir so überlegt, ja, all diese Formen von Gemeinschaft, da gibt's Qualitätsunterschiede. Es geht nicht einfach um je mehr, desto besser. Je mehr Facebook-Leute, desto besser. Oder je mehr Leute ich kenne, desto besser ist die Gemeinschaft. Es gibt auch nicht nur eine Menge von Gemeinschaft, sondern die Frage von Qualität von Gemeinschaft, Qualität von Beziehungen. Und da stellt sich bei mir die Frage, sind meine Beziehungen vor allem nur Zwecks- oder Arbeitsgemeinschaften? Oder lebe ich auch in tieferen Herzensgemeinschaften? Es gibt eine Geschichte, die in Lukas 24 erzählt wird, wo es um eine herzerwärmende Gemeinschaft geht. Das, was ich vorhin gemeint habe mit Qualität, dass das Herz in der Gemeinschaft brennt und warm ist und lebendig ist. Und diese Form von Gemeinschaft ist, wie gesagt, im Lukas 24 ziemlich am Schluss des Evangeliums beschrieben, als zwei Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger, unterwegs waren und Jesus begegnet sind, aber ihn zuerst nicht erkannt hatten. Und sie, die zwei Jünger, und sie nötigten ihn, eben den Jesus, den sie eben nicht erkannt haben als ihren Herrn, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus ist ja eben ein Freund von Gemeinschaft, er geht nicht weg, sondern und er, Jesus, ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Gemeinschaft. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und jetzt macht's Klick bei den beiden Jüngern. Diese enge Form von Gemeinschaft, von Tischgemeinschaft und Brotbrechen, da hat sich Jesus ihnen sozusagen erkenntlich gezeigt. Da wurden ihre Augen geöffnet. Das sind mal die Augen, nicht die Herzen, sondern ihre Augen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Sichtbare Gemeinschaft beendet. Das ist ja nur die sichtbare Gemeinschaft. Aber unsichtbare Gemeinschaft bleibt. Sie verfallen jetzt nicht in Panik und denken, schade, ist er jetzt weg. Warum ist er jetzt einfach nicht mehr da? Sondern sie sprachen gerade, als er verschwand vor ihren Augen, sozusagen sichtbar, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns. Was für ein schöner Ausdruck. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Jetzt verstehen wir, warum wir diesen Menschen einladen wollten, dass er uns nicht verlässt. Irgendwie haben sie gespürt, ihr Herz hat gebrannt, sie wollten mehr Gemeinschaft haben mit ihrem Herrn. Und sie bekamen auch mehr Gemeinschaft. Und sie sind so richtig erfüllt in ihrem Herz, erwärmt in ihrem Herz. Diese Gemeinschaft hat eine hohe Qualität. Sie ist herzerwärmend. Sogar eben das Herz brennt sogar. Richtig heiß, so wie in einer Sauna. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Also es gibt sowohl Qualitätsunterschiede in Gemeinschaft. Ein paar Qualitätsmerkmale von positiver Gemeinschaft könnten sicher alle Punkte aufzählen. Einer ist sicher Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Offenheit. Einheit und diese göttliche Agape-Liebe. Und die bekommen wir geschenkt. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also nicht in unsere Augen, nicht in unsere Ohren. Das sind zwei Dinge, die auch wichtig sind. Aber zutiefst innen wünscht sich Jesus Herzensgemeinschaft. Nicht nur, dass wir lesen und hören und schauen und hören, sondern Herzensgemeinschaft. Als die zwei Emmaus-Jünger dann nicht mehr mit Jesus zusammen waren, sichtbar, sie haben ihn nicht mehr gesehen mit den Augen, sie haben ihn nicht mehr gehört mit den Ohren, sie haben nicht gesehen, wie er das Brot gebrochen hat, das war vorbei, brannte ihr Herz trotzdem für ihren Herrn. Sie hatten Gemeinschaft, weil die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen wurde, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So als eine Aufgabe für die nächste Woche würde ich sagen, überlegt doch einmal eure Gemeinschaftsformen, eure Beziehungen. Wo ist da von dieser Qualität etwas sichtbar? Wo wird etwas von dieser Qualität der Gemeinschaft sichtbar? Was fördert Gemeinschaft? Was fördert solche qualitative Gemeinschaft? Nicht einfach, dass man mit irgendwelchen Leuten zusammen ist, wo man zusammen sein muss oder ist, mehr oder weniger gewollt, sondern wo sind Gemeinschaftsformen, die mich tragen, die mich prägen, wo mein Herz erwärmt wird? Was fördert Gemeinschaft? Ganz sicher Gott besser kennenzulernen, denn er ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, der Gott der Gemeinschaft. Wenn wir über ihn mehr erfahren in seinem Wort, dann lernen wir auch etwas mehr über Gemeinschaft kennen. Dann Gemeinschaft mit Gott. Zeit mit Gott verbringen, haben wir vorhin gesungen im Lied. Zeit mit Gott verbringen in der Stille, das fördert Gemeinschaft. Zum Beispiel einen Stille-Tag. Ich habe das vergangenen Montag gemacht. Ich bekam das als Geschenk. Das war wunderbar. Ein ganzer Knabenschießen Montag hatte ich ja keinen Unterricht, frei. Und da konnte ich in die Kommunität Wildberg den ganzen Tag einen Stille-Tag besuchen unter Anleitung von Christoph Ehrath. Er hat da durch diesen Tag geführt, ganz still und andächtig. Und das war eine gute Sache. Ich habe auch schon stille Zeiten alleine erlebt. Aber es ist immer wieder auch gut, mit anderen zusammen, obwohl man nicht miteinander spricht, mit anderen zusammen und unter Anleitung in die Stille zu kommen. Also Zeit mit Gott verbringen, auch hören, die Stille suchen. Das fördert sicherlich Gemeinschaft. Und natürlich Gemeinschaft mit anderen Christen. Und da habe ich mir auch in letzter Zeit Gedanken gemacht, da gibt es verschiedene Beziehungen, die ich zu Christen habe. Habe ich Beziehungen zu reiferen Christen, von denen ich lernen kann, bei denen ich auftanken kann, die mich begleiten, habe ich das? Will ich das überhaupt? Vielleicht finde ich, ja, ich bin so reif, ich brauche das nicht. Ich denke, es ist für uns alle wichtig, solange wir hier auf der Erde sind, Beziehungen zu reifen Christen zu pflegen, bei denen ich auftanken kann, bei denen ich Rat suchen kann, wo ich ein Stück Wegbegleitung habe, und das muss natürlich nicht das ganze Leben die gleiche Person sein, das kann sich ändern. Je nach Lebensabschnitt, je nach Lebensphase können das andere Menschen sein. Und das müssen auch nicht 10 Leute sein. Es reicht, wenn ich eine Person habe, einen Mentor, eine Mentorin, eine Begleiterin oder Begleiter oder eine Seelsorgerin oder Seelsorger. Das ist auch eine Form von Gemeinschaft. Indem ich Lernende, Lernender bin, indem ich wie ein Jünger, ein Schüler sein darf. Habe ich solche Beziehungen? Habe ich eine solche Beziehung? Und dann die andere Frage, für wen bin ich ein Vorbild? Wen kann ich fördern und begleiten? Auch das ist wichtig, nicht immer nur empfangen. Aber ich erlebe meistens Christen so, dass sie eher geben und geben wollen und andere begleiten wollen und selber sich weniger gern führen lassen. Vielleicht liegt das auch an der Beziehung zu Gott, dass man mehr für Gott machen will, als in der Stille auf ihn hören möchte und Herzensgemeinschaft mit ihm haben möchte. Wage ich mal so zu behaupten. Auf jeden Fall ist mir wichtig, mir persönlich wichtig geworden, dass diese Beziehungen zu anderen Christen in einem Ausgleich sind. In der Balance. Und drum die Frage, sind meine Beziehungen ausgeglichen bezüglich Geben und Empfangen? Gibt es Menschen, bei denen ich empfangen kann, wo ich einfach sein kann? Und andere, wo ich geben kann, wo ich dienen kann? Ist das in einem gesunden Ausgleich? Mit diesen Fragen lasse ich euch gerne in die nächste Woche gehen und bewegt sie doch und vielleicht macht ihr irgendwann eine kleine Stunde oder einen Spaziergang der Stille oder sucht Herzensgemeinschaft mit unserem Schöpfer oder mit anderen Christen. Amen.